Auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, die Ressourcen sind ja total unterschiedlich, wenn du an einer Uniklinik arbeitest oder wenn du in einer Niederlassung bist.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind hier auf der GTH in Lausanne und ich war gestern in einer Veranstaltung von dem muskuloskeletalen Arbeitskreis und unter anderem hatte Katharina Holstein einen Bericht über den aktuellen Stand der Leitlinie zu Schmerz bei Hämophilie gehalten. Was wir diskutiert haben am Schluss ist, ob die Ressourcen überhaupt dafür zur Verfügung stehen, um die Patienten entsprechend zu behandeln, so wie wir denken, dass es optimal ist. Auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, die Ressourcen sind ja total unterschiedlich, wenn du an einer Uniklinik arbeitest oder wenn du in einer Niederlassung bist.
Auf jeden Fall.
In der Uniklinik hast du zwar viele Abteilungen, du kannst auf alles zugreifen, aber dafür dauert manchmal die Entscheidungsfindung länger. In der Niederlassung ist es oftmals genau andersrum. Wie ist deine Erfahrung?
Ähnlich, ich war ja auch lange Zeit an einer Uni und wieder mal an einer Uni und habe ja die Niederlassung. Und natürlich kannst du viele Dinge schnell entscheiden in der Niederlassung. Nur manchmal fehlt mir dann die Person in einer Fachdisziplin, wo ich dann nicht so einfach so schnell darauf zurückgreifen kann, kann nicht einfach telefonieren, sondern ich muss mich dann tatsächlich, ja, wirklich, ich muss Dinge abtelefonieren, um dann wirklich jemanden zu finden, der Lust hat oder bestimmte Dinge mit mir aufarbeiten kann oder auf den ich zurückgreifen kann. Das ist an einer Uni natürlich einfacher, muss man sagen. Aber die Entscheidung dann zu treffen, wie man was dann durchführt, ist in einer Niederlassung sehr viel einfacher, weil man schnell seine Entscheidung treffen kann, ohne auf irgendjemand zurückgreifen zu müssen, zu sagen, darf ich das, darf ich dies, kann ich das nicht und so weiter. Aber so ist es halt. So hat jede Institution oder jede Einrichtung einfach seine Vor- und seine Nachteile. Und ich glaube, da gilt es einfach mal, das Beste daraus zu machen.
Und eine Entscheidung ist ja auch, ob man als Arzt aus einer Uniklinik in eine Praxis geht.
Auch das ist ja eine bewusste Entscheidung, glaube ich.
Genau, und diese bewusste Entscheidung hat heute unser Gesprächspartner getroffen.
Kai Severing aus Köln. Ich bin ganz glücklich und froh, dass wir dich hier treffen und dass du dich bereit erklärt hast, einfach mal aus deinem Leben und aus der Erfahrung zu erzählen. Hallo Kai.
Hallo, ihr beiden.
Hallo Kai.
Ja, wenn nicht hier, wo dann, muss man sagen. Jetzt sind wir einmal alle hier. Hier. Ja, ich war lange an der Universitätsklinik tätig, habe tatsächlich eine Gerinnungsambulanz neu gegründet. Wir waren mal stark, aber das ist alles dann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und ich habe als wirklich One-Man-Show ganz basal alles neu machen müssen, auf einem jetzt retrospektiv sehr niedrigen Niveau, wenn ich das so sagen darf, mit sehr vielen Hürden. Also das sind so Themen wie der Apotheker, der auf einmal damit konfrontiert wird, dass sehr teure Medikamente da durch die Bücher laufen, auch wenn es natürlich Kostenerstattung gab, aber der war nicht mein bester Freund. Viele ärztliche Kollegen haben großen Respekt und Angst vor Patienten mit Gerinnungsstörungen. Das war eher hinderlich als hilfreich. Man hat mich immer sehr in Ruhe gelassen, das war gut. Also ich hatte jetzt von Seiten meines Chefs freie Bahn, alles zu machen, aber auch nicht sehr viel Unterstützung. Also ich erzähle das immer gerne, dass ich verzweifelt die noch Papierakten meines Vorgängers, Professor Lechler, ich weiß nicht, wer den noch kennt.
Ich kenne ihn noch.
In Einkaufswagen, immer musste ich ständig umziehen in neue Räume, und weil ich wollte auf jeden Fall verhindern, dass die Mikro verfilmt werden, weil dann hätte ich da nie meinen Zugriff drauf gehabt. Und das ist ja schon toll, wenn du so siehst, wie das früher gelaufen ist. Da waren alte Substitutionspläne drin, das war für mich auch toll zum Lernen. Und ich war ganz zufrieden mit der Situation, aber nicht mehr irgendwann mit der Situation, am Ende nicht so richtig gefördert zu werden. Ich bin dann in eine hämato-onkologische Praxis gegangen, wo ich Partner war. War dort auch nochmal 17 Jahre, habe die Hämophilie mitgemacht, aber auch anders als Susan, das immer so ein bisschen nebenbei. Also ich habe meine Patienten mitgenommen. Heute muss ich sagen, sind auch tatsächlich ein paar Sachen nicht so intensiv gelaufen, wie ich sie mir jetzt heute wünschen würde. Jetzt mache ich ja seit einem knappen Jahr, habe ich ja eine reine Gerinnungspraxis. mit einem sehr netten Kollegen zusammen, der ein wirklich tolles Labor hat. Was für, so luxuriös habe ich noch nie gearbeitet. Also in der Uniklinik jetzt nicht lachen. Uniklinik gab es den Faktor 8 immer nur donnerstags. Was ein Problem ist, wenn du ein Konzil, auf der Intensivstation machst, wo jemand blutet, und dann kannst du eigentlich gar keine Faktoren bestimmen, weil das funktioniert einfach technisch nicht. Und heute kriege ich das alles innerhalb von einer Stunde. Ja, das ist halt natürlich Wahnsinn. Und als ich kam, habe ich gesagt, oh Mädels, was, ich habe so einen Wunsch, könnte ich einen chromogenen Achter haben? Und dann guckten die mich so an und eine Woche später sehe ich im Befund, dass sie das schon etabliert dann hatten für mich. Und dass dann immer parallel alles lief. Und ich konnte das überhaupt nicht fassen. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja unglaublich.
Und, wie wunderbar.
Das ist wirklich toll. Also, weil man kann Gerinnung, also ich habe Gerinnung teilweise ohne Labor gemacht. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Führt dazu, dass man ein ganz gutes klinisches Gefühl entwickelt. Aber ist natürlich nicht professionell. Und ich erlebe jetzt so in der Niederlassung eigentlich, dass ich viele Dinge... Ich verstehe, was du meinst, dass man, dass die Kollegen nicht so leicht zu erreichen sind, aber ich habe ein ganz anderes Netzwerk geschaffen und weiß ja auch, wenn ich mal hänge, kann ich die Susan anrufen und hast du auch schon so einen Fall gehabt und vielleicht sagt die auch, weiß ich auch nicht, aber ruf doch mal den und den an oder so. Oder orthopädisch sind wir jetzt ja gut verdrahtet, viel besser als jetzt irgendjemand in der Uni. Also das war jetzt in Köln nicht besonders stark, Es war zwar formal, wenn man die Krankenkasse gefragt hat, das Zentrum, aber in der Orthopädie gab es überhaupt keine Expertise.
Ja.
Sodass ich jetzt sagen muss, aus meiner Perspektive ist das eine Niederlassung wirklich ja, luxuriös und macht halt Spaß. Ich bin auch mein eigener Herr. Ich habe eben so einen kleinen Talk gemacht und gesagt, wie schön es ist, dass wir dieses Netzwerk haben, weil du kannst Therapieentscheidungen immer alleine treffen, aber du kannst auch mal diskutieren mit anderen Kollegen. Also deswegen, ich würde sagen, ich habe mich total verbessert und ich habe lange gezweifelt, ob man das so aufstellen kann, dass man auch ohne Labor davon leben kann. Und ich kann nur sagen, es funktioniert schon. Also ich habe halt ein buntes Leben, ich mache halt doch viele andere Projekte, aber ich bin jetzt richtig sehr, sehr happy mit meinem Leben.
Und sind deine Patienten auch happy?
Ja, ich sag ja immer, also wenn wir in Ruhestand gehen, werden wir an unseren Taten gemessen. Und natürlich, ich habe eben ein Gespräch mit einem Kollegen geführt, da habe ich so gedacht, Mensch, du siehst dann heute Patienten, die schlechte Gelenke haben, wo man denkt, da habe ich aber echt gepennt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir hatten natürlich auch früher nicht diesen Werkzeugkoffer, den wir hatten. Wir konnten nicht so hoch substituieren. Also Bonn hat das ja von früh gemacht und dann war das immer so ein bisschen verpönt, weil die blasen ja die Patienten voll. Heute muss man sagen, nee, die haben es eigentlich richtig gemacht und Dr. Brackmann hat das alles schon früh antizipiert und heute ist das ja gar kein großes Problem mehr. Und
jetzt zieht Duisburg hinterher. Das hat ja heute Morgen der Christoph Wittlingmeier in den Daten gezeigt, dass Duisburg immer so hoch dosieren würde. Ja. Hat aber dann gezeigt, dass es doch gar nicht schlecht war. Ne?
Ist natürlich toll, aber es muss dich trauen. Und sag mal, wenn ich in der Universitätsklinik bin und werde dann so gefragt, Sie haben hier 6 Millionen gerade in Medikamente investiert. Das Problem habe ich ja Niederlassung nicht. Das ist ja dann irgendwie meine Verantwortung und den Schrecken hat es ja lang verloren. Ne? Also, aber wenn du fragst, sind die happy? Vordergründig ja. Ich lerne jetzt ja auch noch viel dazu. Wir haben ja jetzt einen Fokus auf Synovitis, wir haben mehr Fokus auf Gelenkgesundheit. Wir wussten ja früher auch schon, dass Gelenke wichtig sind, natürlich. Aber wir haben so gesagt, Mensch, seid doch froh, dass es überhaupt was gibt. Und heute wollen wir ja ein normales Leben. Und dann bin ich schockiert. Ich habe es ja mal im anderen Gespräch schon gesagt, wenn er dann 38-Jähriger kommt, mit der Subhämophilie und hat ein komplett kaputtes Sprunggelenk, wo du denkst, scheiße, ich habe da einfach 10 Jahre voll gepennt. Ich habe den immer gefragt, geht's dir gut? Er hat gesagt, ja, aber nicht mal das Ding in die Hand genommen. Ist ja für dich als Orthopäden nicht verständlich, weil du fasst natürlich an, als Internist macht man das nicht unbedingt. Ne? Und wahrscheinlich werde ich dann in 10 Jahren mich mal auch für viele Sachen schämen.
Ah nee, das weiß ich gar nicht, Kai, ob das gleich so schämen sein muss. Ich finde, es ist ja auch ein Lernprozess, dass Dinge am Ende des Tages, wenn ein Patient dir erst einmal subjektiv und auch sehr überzeugend sagt, dass er keine Probleme hat, dann jemanden tatsächlich in der Situation, so wie wir es auch in der internistischen oder kinderärztlichen Praxis kennen, ihm zu suggerieren, dass er doch krank ist, ist an der anderen Seite. Ich finde, das ist, bekommt einen anderen Wert. Natürlich nehmen wir die Gelenke ganz schnell, das ist ja auch, was wir auch immer machen, in die Hand zu nehmen. Aber ich finde, zu sagen, sich dafür zu schämen, finde ich gar nicht so richtig, weil es ist ja etwas, ein Lernprozess, aus dem wir gelernt haben. Und ich finde, dass du das jetzt so mitteilst, zeigt ja, dass ja etwas sich geändert hat. Aber sich und dafür zu schämen, finde ich
jetzt... Nee, schämen ist vielleicht auch falsch, aber es ist mir halt nicht egal. Und du hast total recht, das ist ein Prozess. Und was natürlich jetzt auch das Thema ist, wir haben ja einen Werkzeugkoffer, der ist so voll wie noch nie. Und das, was jetzt so kommt, ob die Dinge sich durchsetzen, ich bin neulich gefragt worden, wie ich die Hämophilie-Therapie in 5 Jahren sehe. Jetzt habe ich den Gag schon vorher gesagt, aber dann habe ich gesagt, null Ahnung. Ich wäre schon gespannt zu wissen, wie die Hämophilie-Therapie in einem Jahr aussieht.
Genau.
Ja, weil das... Also es sind ja Strömungen, die kann man teilweise gar nicht so antizipieren. Ich meine, die Patienten sind konservativ, die Behandler sind konservativ. Wir wollen natürlich auch kein Desaster erleben. Wir wollen sicher sein, dass das, was wir den Patienten anbieten, auch safe ist. Und also es sind eigentlich ganz schön goldene Zeiten im Moment, ne?
Ja, und es ist einfach so. Wenn ich jetzt zurückblicke, was vor 30 Jahren, sei es jetzt eine Orthopädie oder bei euch eine Hämophilie gemacht wurde, dann denkt man auch so, war vielleicht damals nicht die richtige Entscheidung, aber es war halt eben damals Stand der Wissenschaft. Und ich weiß nicht, was die in 30 Jahren über uns sagen werden.
Genau. Ja, ich meine, ihr habt früher Leute ins Gipsbett gelegt über Wochen. Ja, so, das war auch orthopädische Therapie. Da denkst du ja heute, ach du liebe Zeit. Ja. Genau. Aber da gab es ja viele Operationstechniken überhaupt nicht.
Ja, oder man hat einfach gelernt, dass es nicht die beste Therapie ist.
Ne, überleg mal. Es gab ja die Situation, man zieht das Blut aus dem Gelenk raus. Dann gab es eine Zeit, das sollte man nicht machen. Und
auf
dann
keinen Fall.
Dann auf jeden Fall, als es doch wieder raussehen. Ich meine, diese Ära hat mein Vater mitgemacht letzten Endes. Und dann komme ich irgendwie zwischendurch rein und sage, um Gottes Willen. Und letzten Endes war das Blutziehen die Rettung für mein Gelenk. Ich sage jetzt einfach mal, und diese Spannweite von 40 Jahren, die dann stattgefunden hat, was ging, was nicht ging und was dann doch auf einmal geht. Und ich meine, deswegen sind wir tatsächlich in dieser Entwicklung. Aber sag mal, erlebst du diese Entwicklung auch universitär oder gibt es da für dich auch ein Gap, sozusagen einen Unterschied zwischen der Praxis, der Niederlassung und auch der Universität?
Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ist ein bisschen parallel zu der Entwicklung der Hämatologie vor 15, 20 Jahren.
Ja.
Es ist ja viel, viel mehr ambulantisiert worden und Uniklinik ist nicht Uniklinik. Es gibt halt Zentren, die immer schon Zentren waren, wo einfach es einen gewissen Standard gab, wo es viele Menschen gab, die sich für die Erkrankungsbilder interessiert haben. Und es gibt Unikliniken, wo es gar keinen gibt, der sich überhaupt mit Gerinnung auskennt. Da kann man froh sein, wenn ein anästhesiologischer Oberarzt so ein bisschen Ahnung hat. Also deswegen kann ich das schlecht übereinander brechen. Aber ich merke schon dadurch, dass wir gerade jetzt so auf der Ebene der GTH so eine enge Vernetzung haben und witzigerweise, als wir vor 23 Jahren alle ganz klein waren und uns so mit Hämophilie kontrovers und so gegenseitig Sachen beigebracht haben, kennen wir uns ja jetzt alle und deswegen glaube ich fast, dass in der ambulanten Situation die Versorgung möglicherweise sogar besser ist als im Krankenhaus, weil wir viel flexibler reagieren können. Und ich glaube, dass das auch immer mehr in die Ambulantisierung geht. Ich habe gerade so ein kleines Ding gemacht für den Nachwuchs und habe auch nochmal Werbung dafür gemacht, sich niederzulassen, und weil ich glaube, das wird kommen.
Ja, wobei, was wir nicht vergessen dürfen, die Unikliniken haben ja immer noch eine ganz wichtige Funktion in der Ausbildung.
Und das ist richtig.
Deswegen würde ich die jetzt auch nicht.
Deswegen habe ich ja gefragt,
wo zu schlecht machen. Ne? Nee. Und diese Ausbildung ist enorm wichtig, weil nur jemand, der fertig ausgebildet ist, hat überhaupt die Chance, sich niederzulassen. Das ist das eine. Und was ich auch nicht schlecht finde, ist, du Susanne oder du Kai, ihr müsst euch eure Kooperationspartner suchen. In der Uniklinik hast du sie schon alle da. Das heißt, man lernt natürlich dort im Rahmen seiner Ausbildung zwangsläufig von den anderen Abteilungen.
Ja, aber ich war das totale Einhorn da. Ich war so eine totale Insellösung und ich habe das mit viel Engagement als Einäugiger unter den Blinden gemacht, ganz lange. Und ich habe gegen wahnsinnige Vorbehalte kämpfen müssen und so. Ich fand das schon sehr, sehr anstrengend. Das ist heute besser geworden.
Aber vielleicht müssen wir da auch mal ansetzen, genau das, was anstrengend war, vielleicht zu gucken, ob wir aus der Erfahrung der Niederlassung etwas wieder reintransportieren können in die Universität, damit wir Nachwuchs bekommen können. Also das ist so zu schauen, was ja früher eigentlich undenkbar ist, Universität mit der Niederlassung zusammenzuarbeiten. Das kann man ja durchaus mittlerweile sagen, dass das nicht mehr so ist. Und vielleicht das ist so der beste Link, um das hinzubekommen, um Nachwuchs zu generieren, um auch zu zeigen, wie die Arbeit gehen könnte, sage ich mal, wie unbürokratisch sie oder unkonventionell, wie auch immer man sie nennen möchte, in der Niederlassung und das zumindest in Teilen auch an die Uni zu transportieren. Ich meine, ihr habt doch so ein Modell, was ihr macht. Ich meine, das ist auch etwas, vielleicht erzählst du mal.
Wir haben so eine Vorlesung, also es ist eigentlich genau keine Vorlesung. Wir haben uns irgendwann überlegt, wie können wir das Nachwuchsproblem angehen und haben gedacht, es ist schön, wenn wir schon fertige Ärzte, die in der Hämostasiologie arbeiten, noch stärker in so sozusagen zusammenbringen. Aber haben dann erkannt, dass es wichtig ist, halt ganz früh anzusetzen und die Studenten schon zu interessieren für das Thema und die Ängste zu nehmen, weil die kriegen ja nur so einen Dia mit der Gerinnungskaskade präsentiert und das ist die Gerinnung und verstehen tut das keiner. Und dann haben Georg Goldmann und ich halt die Idee gehabt, wir machen so frei nach Netzer-Delling, also diese Sportmoderation, machen so eine lockere Moderation, immer mit einer Lokalmatadorin, Matador, natürlich in der universitären Klinik, weil man braucht ja den Zugang zu den Studenten, und machen das mehr so als interaktives Dialogsystem, wo es gibt's nicht lachen, aber es gibt Gummibärchen für Fragen, die man stellt, um einfach die Sorge und die Ängste da so runterzubringen. Und wir machen hinterher so eine Art Stammtisch, wo man dann noch locker sitzen kann. Und da merkst du auf einmal, dass die schon interessiert sind. Oder die müssen mal so einen Faktorendummy aufziehen. Ja, wenn die das einmal gemacht haben, dann werden die weniger Angst haben, wenn sie mal in einer Notaufnahme arbeiten.
Genau.
Und dann nicht denken, oh, das ist ja 1000 Euro, oh Gott, wenn mir das jetzt hinfällt. Ja, das ist ja völlig irre, weil wenn man zu lange zögert, ist die Blutung halt fatal. Aber ich bin ganz kurz noch, ich bin total bei dir, das habe ich auch nicht so bedacht. Also diese Ausbildung ist super wichtig und wir haben ja einen Vorteil jetzt mit dem modernen Medizinstudium, die haben ja viel mehr so Praktika und so. Und da könnte man eigentlich die Studenten viel mehr sozusagen in so einem Rotationsprinzip einbinden. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Und in anderen Ländern gibt es ja das Consultant-Modell. Ja. Wo du als Niedergelassener in eine Klinik gehst, dort deine Sprechstunde hast, da sind wir leider noch nicht, weil ich glaube, dass es für viele andere Disziplinen auch eine sehr gute Lösung ist.
Ja. Aber wer weiß, ich meine, wenn es jetzt schon dieses Modell gibt, dass wir so etwas auch mit anbieten, ich meine, das ist wirklich ein tolles Modell, wer weiß, wo wir tatsächlich in ein paar Jahren sind, früher ja nicht vorzustellen, dass Niederlassung und Klinik überhaupt zusammenarbeiten, das hat sich ja schon tatsächlich geöffnet, das ist ja nicht mehr ganz so ein starres System und wer weiß, vielleicht sind wir in ein paar Jahren, dass niedergelassene Ärzte wieder in die Uni reingehen und dort den sogenannten beratende Funktionen mit einbringen können. Ne? Ich meine, das wäre ja schön. Ich meine, das passiert ja an der einen oder anderen Stelle, passiert es ja auch schon.
Ich weiß auch nicht, ob alle Universitätskliniken das wirklich vorhalten können. Deswegen finde ich das Modell, was du gerade angesprochen hast, eigentlich sehr schlau, weil es muss ja irgendwie sich auch wirtschaftlich abbilden. Ne?
Ja, das denke ich auch. Ja, Björn, ich glaube, da haben wir einen guten Überblick bekommen zu dem, was geht, die Vorteile der Universität, aber auch die Vorteile der Niederlassung. Die nächsten Schritte werden sein, ich meine, Kai ist ja auf dem besten Wege dahin, die Ausbildung von Studenten, zumindest die Gerinnung schmackhaft zu machen, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, da haben wir schon den Türöffner gesetzt. Wer weiß, was wir die nächsten Schritte sind, gemacht werden können. Vielen Dank, Kai.
Ja, Kai, vielen Dank. Und man sieht, dass sowohl in der Uniklinik als auch in der Niederlassung die Versorgung des Patienten ganz stark abhängig ist vom Engagement des Behandlers.
Auf jeden Fall.
Das geht sowohl in der Uni als auch in der Niederlassung.
Das ist absolut richtig. Ja. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast.